der Gipfel ist 50 Meter entfernt, aber ich fühle es gerade nicht oder ich habe gerade keine Schwindelfreiheit und die letzten 50 Meter Grad, die packe ich heute nicht. Dann den Mut zu haben oder die Stärke zu haben, ich drehe um.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Clara Hürlimann und ich beschäftige mich dieses Mal mit der Frage, worauf es bei der Planung von Wanderungen und Bergtouren ankommt und wie man sich sicher bewegt. Tipps dazu hole ich mir bei Anne Findeisen. Die Wahlinnsbruckerin ist angehende Tiroler Bergwanderführerin und Community Managerin bei der Outdoor-Plattform Komoot. Dort kümmert sie sich um die große Wandergemeinschaft im deutschsprachigen Raum.
Schön, dass du da bist.
Hallo Clara.
Vorher gibt es aber noch 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. 2023 hat das Kuratorium für alpine Sicherheit mehr Unfälle, aber weniger Tote als in den Vorjahren verzeichnet. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 266 Menschen in Österreichs Bergen ums Leben, die meisten davon beim Wandern und Bergsteigen. 86% der Toten waren Männer. Am meisten tödliche Unfälle gab es in Tirol. Die häufigste Todesursache waren Herz-Kreislauf-Störungen, gefolgt von Stürzen und Stolpern. Besonders oft werden Unfälle mit Selbstüberschätzung in Verbindung gebracht. Liebe Anne, bleiben wir gleich bei der Selbstüberschätzung. Passiert das nur Anfängern oder auch den Profis?
Also grundsätzlich beobachten wir die Unfallstatistiken aus Österreich, also vom österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit, aber auch vom Deutschen Alpenverein. Und da kann man schon feststellen, dass es eine Vielfältigkeit der Selbstüberschätzung gibt. Einerseits können das zu lange Wanderstrecken sein, zu schwieriges Terrain, aber auch das Unterschätzen der Wetterbedingungen. Dann kann sowas dazukommen wie Ermüdung, dadurch nachlassende Konzentration, dadurch fehlende Trittsicherheit. Und dieses Spektrum ist relativ vielfältig. Und auch hier muss man dann schauen bei den Profis, klar, die müssen genauso einen Blick dafür haben, was ist gerade mit dem Wetter los, wie ist der Untergrund. Ich würde aber meinen, dass Profis wahrscheinlich ihr Eigenkönnen besser einschätzen können und auch ihre Risikobereitschaft besser einschätzen können.
Apropos Wetter, das ist gerade im Moment oft Thema, dass es sehr schwer vorhersehbar ist. Wann kommt der Gewitter, wann ändert sich es wieder? Wie komme ich da zur sichersten Prognose?
Ja, das stimmt wohl, dass das Wetter sehr schwer aktuell vorhersagbar ist. Also ich würde immer vor der Tour, also wenn ich meine Tour schon im Voraus geplant habe, dann auf alle Fälle aktuell am Tag nochmal den lokalen Wettervorcast anschauen. Verschiedene Wetter-Apps vergleichen ist auch immer eine ganz gute Möglichkeit. Und ich würde sagen, unerlässlich ist auch das Wetter zu verstehen, also über die Symbole hinaus und was es dann wiederum für Konsequenzen haben kann. Also im Sommer kann eine Kaltfront auch bedeuten Schneefall im Hochgebirge zum Beispiel oder aufziehender Nebel. Was bedeutet das? Ich kann meine Orientierung verlieren. Das Gewitterrisiko ist sehr groß, gerade im Sommer mit labilen Luftschichten etc. Und das einfach so ein bisschen besser auch zu verstehen, was das für Konsequenzen haben kann, ist sehr wertvoll.
Also am besten auf mehrere Quellen verlassen und lernen, wie man sie auch interpretieren muss.
Ja, also ich würde auch mit bedenken, dass man in den Bergen generell starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Sprich, wenn ich auf der Nordseite zum Beispiel aufsteige, kann es ja viel kühler sein als an einem Südhang, gerade überhalb der Baumgrenze. Hat man sehr starke Sonneneinstrahlung, dort unbedingt dann auch den UV-Schutz beachten, also Sonnencreme, Kopfbedeckung, Sonnenbrille, alles essentiell.
Da sind wir eh schon Richtung Ausrüstung. Was sind da die häufigsten Fehler?
Also ich würde sagen, eine nicht ausreichend durchdachte Ausrüstung oder am Ende sogar eine fehlende Ausrüstung. Gerade wenn wir Richtung Frühjahr schauen, wo es noch sehr viele Restschneefelder gibt, auch dieses Jahr sehr lang noch in das Jahr hinein, was so der manch eine unterschätzt hat. Und da wäre es zum Beispiel wichtig, dass man Krödel dabei hat. Die richtige Funktionskleidung ist auch das A und O, also Feuchtigkeits- und Wärmeregulation. Halt mich warm, halt mich trocken. Dass man vor Wind geschützt ist. Ja, und dann ist natürlich auch noch der richtige Bergschuh entscheidend. Mit dem richtigen Bergschuh meine ich nicht nur, dass man die Kategorie, da gibt es ja A, B, C, D, dass man das richtig einsetzt, sondern auch, dass man das mit wiederum seinem Eigenkönnen in die richtige Verbindung bringt. Ja, ich bin jetzt keine Schuhverkäuferin, also was dann die Größen anbetrifft, dass man davon 10 Platz oder einen Daumenplatz freilassen muss, das muss man dann wahrscheinlich im Einkaufsladen rausfinden. Genau, ich habe neuerdings auch gelernt, dass man keine ganz frisch gewaschenen Socken anziehen soll. Anscheinend kann dadurch die Restbestände vom Waschmittel das dazu führen, dass das die Reibung erhöht und die Blasen eher kommen können, gerade bei langen Touren.
Spannend. Ja. Das heißt, die Wahl der Schuhe hängt ab vom Können?
Eher vom Terrain, würde ich sagen. Brauche ich einen Schuh, der steigeisenkompatibel sein muss? Also habe ich da einen Bergschuh mindestens mal der Kategorie C? Oder gehe ich jetzt einfach nur eine Forststraße lang? Dann kann ich wahrscheinlich auch einfach meinen Traillaufschuh anziehen. Diese Klassiker, die man manchmal sieht, Gondel hochgefahren und Flipflops an, die sind generell nicht so ratsam. Aber dennoch würde ich jetzt mal meinen, wenn jemand, wie ich zum Beispiel, bin sehr viel im Bereich Traillaufen aktiv. Und ich würde sagen, dass ich mit so einem Trailschuh sogar mehr Gefühl habe. Und ich würde für mein Eigenkönnen einschätzen, dass ich diesen Trailschuh vielleicht länger anziehen kann als jemand, der nicht so oft wandern geht, wo vielleicht ein knöchelhoher Schuh besser geeignet wäre. Aber da ist so eine Beratung im Schuhladen besser.
Und was gehört in jeden Wanderrucksack?
Also unbedingt bei mir. It's all about snacks. Also so eine gute Marschverpflegung ist auf alle Fälle essentiell. Wenn man weiß, man kommt jetzt an gar keiner Alm vorbei, so eine gute Jause ist wahrscheinlich auch noch gut. Ausreichend Wasser, gerade an warmen Tagen. Wechselsachen, damit man so ein nasses Shirt einfach nochmal umziehen kann, gerade wenn man dann auf einem Berggipfel ist. Die feuchtigkeits-wärmeregulierende Kleidung, was ich vorhin angesprochen habe, halt mich warm, halt mich trocken. Ich finde es auch essentiell, noch zusätzliche Orientierungshilfen dabei zu haben. Wer eine Wanderkarte lesen kann, auch ist mit einer guten Wanderkarte beraten, einfach die als Backup. Und das Erste-Hilfe-Set, also alles zum Thema Notfall und Sicherheit ist noch wichtig. Also Erstes-Hilfe-Set, eine Powerbank, damit das Handy, was man dabei hat, die meisten zumindest, denke ich mal, nicht den Geist aufgibt. Ein 2-Personen-Biwaksack ist auch sehr ratsam, vor allen Dingen, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Ja, Stirnlampe. Rettungsdecke gehört eh bei der ersten Hilfe mit rein. Sonnencreme, also alles, was mit UV-Schutz zu tun hat, ist auch essentiell.
Kann ich mich auf Apps verlassen oder ist es im Zweifel immer besser, eine Karte noch dabei zu haben, eine analoge Orientierung?
Also wir stellen unseren Usern umfassende Informationen zur Verfügung, die ihnen helfen, die Wanderung sicher zu planen. Und gerade bei der Planung sollte man dann auch Warnhinweise beachten, also gerade in der Komoot-App kann man dann auch sehen, ob man in ein technisch sehr anspruchsvolles Gelände sich aufmacht, ob man spezielle Vorerfahrungen mitbringen muss, ob man eine spezielle Ausrüstung braucht. Das bekommt man als Warnhinweise alles mit angezeigt. Die eigene körperliche Verfassung, also dass man Trittsicherheit mitbringen muss, Schwindelfreiheit etc., das wird auch bei der Tourenplanung mit angezeigt. Und dann ist es natürlich auch wichtig zu verstehen, in welches Gelände man sich begibt. Also indem man zum Beispiel bei Trailview mal schaut, was einen erwartet, hat man auch schon mal viel zugewonnen. Wenn ich es ganz genau wissen will, so ein 3D-View, der schadet auch nicht. Wenn man etwas zum Beispiel nicht ganz versteht, also ich habe eine Tour geplant gehabt und wollte eine Rundwanderung machen über einen Gipfel, dann auf der anderen Seite war der Weg mir mit T4 angezeigt und ich wollte es einfach besser verstehen, warum ist das jetzt T4? Und hat es mir dann mit 3D auch nochmal angeschaut und auch die Steilheit mir prozentual nochmal anzeigen lassen. Und dann war mir klar, okay, vielleicht gehe ich einfach den gleichen Weg wieder zurück und spare dieses Stück aus. Und die Kartendaten oder die Kartenbasis bei uns ist der OpenStreetMap. Ich würde mal sagen, 99% der Wandernden verwenden auch Apps, die eben OpenStreetMap als Kartenbasis nutzen. OpenStreetMap ist ja eine Open-Data-Plattform, kann man sich vorstellen wie Wikipedia für Kartendaten. Ja, diese Datenlage ist immer sehr aktuell.
Das heißt, analoge Karte wäre dann eher noch einfach, falls die Technik versagen sollte.
Also wenn man eine analoge Karte lesen kann, ist das nicht schlecht oder ist es auch eine Empfehlung, die einfach immer noch mit im Rucksack zu haben? Und das würde dir wahrscheinlich jeder Bergwanderführer, Bergführer, Bergführerin sagen, dass so eine analoge Karte nicht vom Aussterben bedroht ist.
Nie ein Fehler.
Nein, nie ein Fehler, genau. Was ich noch sagen wollte, weil du die Sicherheit angesprochen hast, also sich lokal zu informieren, ist auch immer ein hilfreicher Tipp. Also die Expertinnen, Experten vor Ort, sei es die Hüttenwirte, sei es eine Alm in der Umgebung, nachzufragen. Zum Beispiel im Frühjahr, gibt es hier noch Altschneefelder? Oder hat das letzte Unwetter irgendwelche Wege kaputt gemacht, Brücken? Oder ein Blick in die Natur selber, in die Umgebung, ist auch immer sehr ratsam, weil oft auf Schildern auch noch zusätzliche Hinweise sind. Also zum Beispiel, dieser Weg hat eine hohe Steinschlaggefahr. Und dann ist man selber in der Verantwortung, mit der Eigenverantwortung zu entscheiden, okay, gehe ich diesen Weg jetzt oder gehe ich einen Alternativweg? Oder wenn ich diesen Weg gehen möchte, weil er vielleicht kürzer ist oder keine andere Alternative ist, setze ich einen Helm auf, bewege mich schnell durch das Gelände und mache vielleicht an einer anderen Stelle Pause.
Mit offenen Augen und Ohren.
Ja, genau.
Und wann ist es in Ordnung, markierte Wege zu verlassen?
Wir wissen ja alle selber, alle, die gern rausgehen. Es gibt Wege und es ist einfach gut, auf diesen Wegen zu bleiben. Oft ist es auch nochmal zusätzlich ausgeschrieben, bitte verlasst diese Wege nicht. Wenn man es wirklich ganz natürlich haben möchte, es gibt auch so naturbelassene Wege, ist auch mit Schildern gekennzeichnet. Da kann man nochmal tiefer in die Natur eintauchen, wenn man es richtig ursprünglich haben will. Aber ansonsten ist schon die Empfehlung, auf Wegen zu bleiben.
Wo fängt man am besten an mit der Routenplanung? Das hat wahrscheinlich auch schon mit Einschätzungen zu tun.
Genau. Also ich würde immer unter den folgenden Gesichtspunkten planen, also Eigenkönnen, Erfahrung, persönliche Motivation und dann die Faktoren noch mit einbeziehen, Wetter oder saisonale Herausforderungen. Also was ich schon gemeint habe, wie Altschneefelder oder auch Richtung Herbst. Haben wir vielleicht schon wieder Schnee in den hohen Lagen. Dann würde ich immer die lokalen Gegebenheiten noch mit einbeziehen, einen Blick auf meine körperliche Fitness werfen, also was bin ich in der Lage zu gehen und auch diese psychischen Voraussetzungen, sei es Schwindelfreiheit, Angst, Risikoeinschätzung, vielleicht auch Überschätzung, also die Selbsteinschätzung. Und die Geländebeschaffenheit muss halt zum Eigenkönnen passen. Sprich, du kannst halt bei der Tourenplanung auch ihren Blick darüber verschaffen, wie das Höhenprofil aussieht. Also die Steilheit überprüfen in Prozenten und dann überlegen, okay, bin ich das jetzt in der Lage zu gehen? Auch Höhenmeter in Kombination zur Dauer. Schafft das meine körperliche Fitness? Bin ich so trainiert? Schwierigkeit des Weges. Da gibt es ja die SAC-Skala, also die Wegeskala vom Schweizer Alpinclub. Und das ist ja so der Standard für die Bewertung von Bergwanderwegen. Habe ich zu wenig alpine Erfahrung vielleicht, dann ist so ein Start mit einem Bergführer auch nicht schlecht oder einer Bergführerin. Jeder hat mal klein angefangen. Also definitiv gut zu Hause mit der Routenplanung beschäftigen.
Was muss man denn beachten, wenn man am Berg übernachten möchte?
Wenn wir so nach Tirol schauen, dann ist das ja gar nicht unbedingt erlaubt. Also alles, was im Freien schlafen, außerhalb vom Camping, in diesem Bereich ist es ja nicht erlaubt. Es sei denn, es ist das alpine Bivakieren in Notfallsituationen. Also es gibt ja von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedliche Regelungen.
Wenn jetzt die Situation eintreten sollte, dass man sich überfordert fühlt, die Orientierung verliert, sich verletzt, an welchem Punkt muss man Hilfe holen?
Ich würde mal sagen, das ist auch wiederum subjektiv sehr unterschiedlich. Generell ist das Bauchgefühl wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes, wobei man unterscheiden muss, ist man in einer Situation, wo man sich selbst noch helfen kann? Also sowas wie Tour abbrechen, umdrehen, auch sei es 50 Meter vor dem Gipfel, weil ich vielleicht doch nicht mehr schwindelfrei bin und habe ich vielleicht auch noch Menschen an meiner Seite, mit denen ich zusammen zum Beispiel wieder absteigen kann. Oder bin ich in einer Situation, wo ich wirklich verletzt bin? Also dann natürlich den Notruf wählen. Menschen, die mit dir zusammen unterwegs sind, müssten dann schauen, oder die verletzte Person betreffen, ne? Ist sie gerade in einem Gefahrenbereich? Kann ich sie dort aus dem Gefahrenbereich noch rausholen? Bringe ich mich selber in Gefahr? Das sind ja viele Dinge, die man dann bedenken muss. Aber generell, wenn ich in einer Situation bin, dass ich mich verstiegen habe und absolut nicht mehr weiterkomme, also bevor man abstürzt, ist wahrscheinlich der Notruf dann das Beste.
Wir haben vorher schon über das Wetter geredet. Wenn man in ein Gewitter kommt am Berg, gibt es da Regeln, wie man am besten sich verhält?
Am besten, man kommt da gar nicht rein. Also man kann ja zwischen zwei Gewitterformen unterscheiden. Du hast ja einmal dieses Wärmegewitter und das Frontgewitter. Ne? Also das, ich bin jetzt keine Meteorologin, das ist auch nur das, was ich in meiner Ausbildung so gelernt habe. Aber das Wärmegewitter entsteht ja durch labile Luftschichten und baut sich im Laufe des Tages auf. Und da wäre so eine Maßnahme, wenn es halt angesagt ist, früh starten, früh wieder zurückkommen und die Wolken beobachten. Also man kennt es ja auch, die sich auftürmenden Wolken, die dann irgendwann zu diesen speziellen Gewitterwolken werden. Im Gegensatz zu diesem, ich glaube, es heißt Frontgewitter, das halt mit einer Kaltfront daherkommt. Wenn man das halt, wenn das vorhergesagt ist, dann schauen, dass man defensiv plant, so ein bisschen auch die Route zur Not abbrechen könnte. Das gilt eigentlich auch für das Wärmegewitter. Genau, und angenommen, alle Stricke sind gerissen, man kommt jetzt wirklich in dieses Gewitter rein, dann versuchen, aus diesen Gefahrenzonen rauszukommen, irgendwo Schutz zu suchen, wenn das möglich ist. Gefahrenzonen sind ja zum Beispiel auch so ein klassisch Klettersteig. Das ist halt so Worst Case, finde ich. Dann versuchen halt, nicht mehr mit dem Karabiner an dem Drahtseil zu hängen. Wenn man halt noch gesichert sein muss, wäre halt die eigene Bandschlinge, die Selbstsicherung halt hilfreich. Aber auch hier wieder, wenn es nass wird, ist halt auch so ein bisschen, ja, richtig blöder Fall. Ansonsten, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Höhle Unterschlupf findet, Abstand zu den Wänden halten, Abstand von circa 2 Metern nach oben, zur Seite, nach hinten, weil durch die Feuchtigkeit, die auch in der Höhle ist, hat man ja auch trotzdem diese Erdströme. Wichtig ist auch, dass man die, wenn man jetzt im freien Gelände ist, sich vielleicht auf den Rucksack hocken, die Beine schließen, um die Schrittspannung zu verringern. Und wie wir alle wissen, sind so metallische Gegenstände, wie zum Beispiel ein Eispickel, Steigeisen, eigentlich auch die Wandestöcke, die ziehen jetzt nicht unbedingt den Blitz an, aber die sind ja sehr gut leitend. Also dass man entweder die in weiter Entfernung von sich befördert oder in den Rucksack oder halt also möglichst schnell absteigen irgendwie. Mhm. Und wenn es aufzieht, Beine in die Hand nehmen.
Was war denn also in deiner eigenen Bergerfahrung und auch in der Ausbildung so das größte Learning?
Also vielleicht in der Ausbildung zur Bergwanderführerin hat man ja auch einen Winterteil. Und da fand ich einfach nur faszinierend, was man sich alles so als Notbiwak bauen kann und welche Mittel und Wege man da hat, wenn man jetzt wirklich in eine Situation kommt, was halt ein alpiner Notfall ist. Oder jetzt, letzte Woche habe ich gerade erst einen Gletscherkurs besucht und wir haben da das Sturztraining auch mitgemacht und dass man sich halt in der Seilschaft auch einfach richtig gut gegenseitig halten kann. Und wir mussten uns da halt in so eine Gletscherspalte reinfallen lassen, mehr oder weniger. Und da zu sehen, wenn deine Seilschaft das beherrscht, dass die dich richtig gut halten kann und da in das Material zu vertrauen, fand ich schon einen sehr großen Zugewinn. Oder auch das Falltraining auf so Altschneefeldern, was man dann mit so einem Eispickel alles erreichen kann. Also wir sind bauchwärts, Kopf vorwärts, so ein Altschneefeld runtergerutscht und mussten dann halt auf zack uns drehen und bremsen. Und ich fand es einfach einen sehr großen Zugewinn, das geübt und trainiert zu haben.
Wenn du es in 5 Punkten zusammenfassen müsstest, die man einhalten soll, damit man sich möglichst sicher bewegt in den Bergen.
Erstens wäre halt eine gut vorbereitete Tourenplanung. Ich weiß, wo ich hingehe, ich weiß ungefähr, was mich erwartet. Mein Eigenkönnen stimmt mit dem Gelände überein oder es stimmt vielleicht noch nicht überein, dann habe ich externe Hilfe dabei, sei es Bergführer, Bergführerin. Ich habe alles an Ausrüstung dabei, was der Saison oder meiner Wandertour entspricht. Ich habe genug Orientierungsmaterial dabei, sei es die digitale App, sei es die analoge Wanderkarte. Wichtig auch, dass ich alles für die Sicherheit dabei habe, dass ich das dabei habe, was in den Wanderrucksack gehört, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, dass man sich selbst gut fühlt an dem Tag auch. Also gerade wenn man eine längere Tour hat und man merkt, heute ist nicht mein Tag oder die Bedingungen passen nicht, man ist sich unsicher mit dem Wettervorhersagen, dass man dann die Stärke besitzt, zu sagen, ich drehe um, ich breche ab. Oder ach, der Gipfel ist 50 Meter entfernt, aber ich fühle es gerade nicht. Oder ich habe gerade keine Schwindelfreiheit und die letzten 50 Meter Grad, die packe ich heute nicht. Dann den Mut zu haben oder die Stärke zu haben, ich drehe um. Das ist, glaube ich, sehr essentiell.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.